Hallo und willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Ogdi und Luca. Heute zu Gast David D. David ist Wirtschaftspsychologe und arbeitet seit seines Studienabschlusses in der Personalberatung. Schnell wird seine Affinität für menschliches Verhalten sowie dessen Einordnung in Gruppen und Organisationen deutlich. Zu Beginn sprechen wir mit ihm kurz über die einzelnen Bereiche seines Studiums der Wirtschaftspsychologie und diskutieren die Vor- und Nachteile eines Studiengangs mit zwei Schwerpunkten. Im Anschluss thematisieren wir die Arbeit in der Personalberatung und den Ablauf eines sogenannten Assessments in einem Einstellungsprozess potenzieller Mitarbeiter für ein Unternehmen. Welche einzelnen Bestandteile ein Assessment beinhaltet, wie Menschen ihre Reflexionsfähigkeit eingeschätzt werden können und warum dieses ganze Assessment-Verfahren überhaupt stattfindet, erfahrt ihr in dieser Folge. Für die bisherigen Folgen wollten wir uns noch einmal für euer zahlreiches Einschalten bedanken und darauf hinweisen, uns gerne auf Spotify zu folgen. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, moin David, schön, dass du heute bei uns bist, schön, dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben. Und um reinzukommen und den kleinen Gemütszustand unseres Gastes immer abzuchecken, fragen wir immer gerne, wie es denn geht und wie du heute so in den Tag gestartet bist.
Ja, servus Luca, servus Ogdi, ich freue mich, gut bin ich in den Tag gestartet tatsächlich. Heute Morgen erstmal einen kleinen Spaziergang gemacht, gerade im Homeoffice ist, finde ich, das sehr relevant. Ich simuliere dann immer meinen Weg zur Arbeit.
Aha, und, wow.
Ja, dann habe ich ein leckeres kleines Joghurt gegessen und dann bin ich ganz frisch vom Home-Arbeitsplatz heute gestartet.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Traummorgen. David, von mir auch willkommen zum Podcast. Schön, dass wir zusammengefunden haben. Es war jetzt ein bisschen problematisch mit der Terminfindung und so weiter und so fort, aber wir haben es hingekriegt. Auch wenn wir heute vielleicht ein bisschen Zeitdruck haben, bin ich aber überzeugt, dass wir ein cooles Gespräch zustande bringen werden. Und wie wir so immer beginnen, möchten wir gerne von dir wissen, was du aktuell so in deinem Leben machst. Also erzähl uns mal ein bisschen was von deinem Werdegang.
Ja, gern. Also ich bin Psychologe von meiner Ausbildung her. Ich habe Bachelor und Master in Wirtschaftspsychologie studiert, arbeite derzeit in einer Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Personal. Und was uns da alltäglich beschäftigt und natürlich unter anderem durch die Corona-Pandemie verstärkt, sind das ganze Thema virtuelle Assessments, also wie kann Personalauswahl, Personalentwicklung in einem virtuellen Raum funktionieren. Ich habe vorher für eine kleinere Organisationsberatung gearbeitet, die auch komplett virtuell gearbeitet hat und die vor allen Dingen so das Thema Soft Skills und auch Entwicklung von Menschen in Organisationen begleitet hat, immer mit einem Fokus auf Veränderungsmanagement. Ich selbst habe auch eine Coaching-Ausbildung absolviert und mich fasziniert und prägt schon immer, wie funktionieren Menschen in Organisationen. Also wie entwickeln die sich mal nach oben, mal zur Seite, mal auch wieder zurück, fachlich, anders. Das sind so Dinge, die einfach so da den Alltag bei mir prägen.
Und das ist das, was dich interessiert. Ganz interessant, dass du das gerade erwähnt hast, dass gerade so Virtual Assessments jetzt gerade so ein großes Ding sind, weil es ist ja eine Entwicklung, die hat keiner kommen sehen irgendwie in dem Sinne. Aber sehr interessant, dass das jetzt so durch Corona vermehrt noch stattfindet und so ein Bestandteil eurer Arbeit geworden ist, was ja vorher nicht, also auch da war, aber nicht so viel wahrscheinlich, ne?
Also vorher war das tatsächlich schon immer mal da. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, davor war das häufig, dass wir in Präsenz das durchgeführt haben. Wir haben, die Unternehmensberatung sitzt in Köln und haben da tatsächlich ganz gute Räumlichkeiten, in denen man immer für die nötige Diskretion sorgen kann, wo dann viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbeigekommen sind, die sich dann durch unsere Assessments bewegt haben und am Ende natürlich auch immer ein Feedback bekommen haben. Das hat sich ein Stück weit verschoben, ganz klar. Aber ich muss sagen, in Teilen wird das wahrscheinlich auch wieder zurückkommen, aber es wird sicherlich nicht so wie vorher sein. Also da sind wir von überzeugt, dass das sich durchaus auch verschiebt, weil man einfach auch gesehen hat an der einen oder anderen Stelle, dass beispielsweise, wenn es darum geht, Reisekosten zu sparen oder auch das international zu machen, also wir haben auch einige Kunden, die im asiatischen Bereich sitzen, da wäre es dann einfach so eine Ressourcenfrage, da extra hinzufliegen beispielsweise.
Ja, stimmt. Dahin geht dann ja eigentlich auch eine ganz ja, lohnende Entwicklung vielleicht, wenn man das so sagen kann. Dann wollen wir mal starten, um deinen Werdegang so ein bisschen von vorne aufrollen. Und zwar sagtest du, du bist gelernter Psychologe oder gelehrter Psychologe und hast Wirtschaftspsychologie im Bachelor und Master studiert. Da vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, an welchen Unis hast du das gemacht und vielleicht einmal kurz so den Inhalt des Bachelors wiedergeben und dann im Anschluss auch gerne des Masters.
Genau, das waren tatsächlich beides an der gleichen Hochschule in Köln. Das ist eine FH in Köln, private Fachhochschule, habe ich mich für entschieden, weil aus zwei Aspekten tatsächlich einmal A, war es am Anfang so, dass der NC fürs in Anführungszeichen richtige Psychologiestudium nicht ausgereicht hat. Und zweitens, was ich faszinierend fand, war direkt die Verbindung mit der fachlichen Praxis. Also deswegen, ja. Fachhochschule, muss ich auch im Nachhinein sagen, hat sich bewährt, hat sich gezeigt, dass man da die Gelegenheit hat, auch noch viele Dinge nebenher zu organisieren, zu planen, sich zu engagieren, sich ehrenamtlich mit einzubringen. Und das war so das, was mich am Anfang dazu bewogen hat. Ich glaube, 2013 war das dann, da zu starten. Und dann habe ich das in 3 Jahren durchgezogen und die Bachelor-Thesis tatsächlich über schon auch ein Personalschwerpunktsthema verfasst. Das war damals Karriereleitbilder waren das. Also welche unterschiedlichen Karrieren können Menschen in Organisationen durchlaufen? Und das fand ich da sehr faszinierend.
Also du wusstest dann schon quasi innerhalb des Bachelors oder gegen Ende des Bachelors, in welche Richtung es sich so ein bisschen entwickelt, was deine Ambitionen gegenüber der Wirtschaftspsychologie betreffen sozusagen.
Also es gab da so zwei oder so wie so einen Scheideweg, würde ich mal sagen. Am Anfang konnte man noch wählen zwischen Markt- und Medienpsychologie und dann im zweiten Schritt eben Richtung Personal- und Organisationspsychologie. Und ich habe mich dann relativ schnell für das Thema Personal und Organisation entschieden, weil ich da aber auch direkt einen persönlichen Anknüpfungspunkt in einem Praktikum hatte und einfach gemerkt habe, das ist was, wo ich davon überzeugt bin, dass das in der Zukunft noch gebraucht wird und wo ich Spaß und Freude dran habe.
Okay. Stell du mal deine Frage.
Ich wollte auf die Inhalte des Studiums eingehen und zwar was beinhaltet so ein Bachelor? Also wie der Name ja schon verrät, gehe ich ja mal ganz stark davon aus, dass es einfach eine Kombination aus Psychologiefächern und BWL-Fächern ist. Ähnlich wie in meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen. Das ist im Endeffekt dasselbe mit Ingenieursfächern. Wie stark ist der Psychologieanteil und wie hoch der BWL-Anteil?
Also zum Studiumbeginn hätte ich gesagt 60-40. Also 60% Psychologie, 40% BWL, dann aber im Verlauf und auch jetzt so in der Retrospektive würde ich eher sagen, war das 80-20. Also man hat schon einen deutlichen Fokus darauf gelegt, das Thema Psychologie aufzurollen, zu verstehen, wissenschaftlich zu begleiten, aber auch, und das muss ich sagen, war tatsächlich was, was mich in dem Bachelor am meisten bewegt und fasziniert hat, so in seminaristischem Charakter sich den ganzen Themen Soft Skills anzunehmen. Und da haben wir uns wirklich sehr konzentriert mit Kommunikation, mit Gruppendynamik, mit Konflikten, mit Coaching auseinandergesetzt und das sehr konzentriert, kompakt aufgearbeitet, aber auch ins Erleben gebracht. Und das war was, wo ich sagen würde, das war auf jeden Fall, wenn man aus einer Marketingperspektive schaut, der USP in dem Studium und das, was mir auf jeden Fall auch am präsentesten in Erinnerung geblieben ist.
Okay. Ich habe da eine kleine Rückfrage zu. Und zwar sagtest du eingangs, dass du ganz glücklich bist über die Entscheidung auch an der FH, weil es auch am Anfang mit dem NC nicht geklappt hat, aber auch, weil du das da ein bisschen besser erfahren hast, also das gesamte Studium. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass man an der FH ja in der Regel ein bisschen praktischer arbeitet als an der Uni, wie kann man sich das in Bezug auf Wirtschaft und Psychologie, also Wirtschaftspsychologie, vorstellen? Also du hast gerade auch schon ein bisschen so kleine Coachings genannt. Aber was ist genau die praktische Erfahrung im Studium? Also was, nenn mal ein konkretes Beispiel vielleicht.
Ja, da kommt mir tatsächlich direkt was in den Sinn, weil wir in einem Projekt mit anderen Kommilitonen zusammen ein Seminar organisiert haben und wir haben uns gedacht, so, oh, das ist immer so Seminare können ja auch mal ganz langweilig sein und es hat immer so einen sehr, ich sag mal, abgeschotteten Charakter. Dann ist man in einem Seminarhotel oder in einem Seminarraum, man nimmt da was mit. Aber wir haben versucht, das für junge Leute aufzuziehen und wir haben dann so ein ganzes Projekt daraus gemacht. Das Thema war Stress und Selbstmanagement, haben das für jüngere Semester angeboten, also dann so Erstsemester beispielsweise, und haben uns dann nicht in den Seminarraum, sondern im Hinterraum von einer Kneipe getroffen. Eine kölsche Kneipe, könnt ihr euch so vorstellen, so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Leider gibt es die Kneipe nicht mehr, traurigerweise, aber haben dann da ein Seminar aufgezogen und die Verköstigung war auch mit drin. Und wir haben das damals dann so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, uns interessiert einfach, was ist es euch wert? Und auf Spendenbasis dann das Seminar dadurch geführt. Und das muss ich sagen, hat unglaublich viel Spaß gemacht und war einfach sehr eine bereichernde Erfahrung, weil man da gemerkt hat, okay, was ist da relevant? Was brauchen die Leute, um da was von mitzunehmen? Und das war so ein praktisches Beispiel.
Wie in dem Zusammenhang, wie habt ihr dieses Seminar dann durchgeführt? Also wie führt man dann ein solches Seminar durch, ganz einfach gefragt?
Also die ganz klassische Koordination, was man so hat, man braucht natürlich einen gewissen Inhalt, den man vorbereitet, der dann an Flipchart, Vorträge vorbereitet, kleine Gruppeneinheiten vorbereitet, kleine Aufgaben den Teilnehmern aber auch gibt, aber auch zum Reflektieren anregen. Also natürlich war jeder da freiwillig da und jeder konnte für sich entscheiden, okay, das nehme ich jetzt mit oder das interessiert mich weniger. Und damit kann man halt arbeiten. Und wenn du dann vorne stehst, also ich glaube, wir waren 3 oder 4 Trainer in dem Sinne, die sich dann viel Zeit genommen haben und auch an persönlichen Themen halt gearbeitet haben. Also wenn einer sagt so, ja, so wenn die Klausur kommt, dann fällt mir es immer schwer, weil ich dann mit dem ganzen Lernpensum nicht hinbekomme, dann sind wir auch reingegangen und haben versucht, da teilweise Feedback zu geben, zu reflektieren, an welchen Stellschrauben könnte man arbeiten, um da ein bisschen effizienter zu sein beispielsweise.
Okay. Ich hätte jetzt noch eine Frage zur Bachelor- oder Masterarbeit, aber auch die, wenn du noch eine Rückfrage bezüglich des Streamers, dann.
Ja, ich hätte eine Frage noch zum Wirtschaftspsychologiestudium per se, und zwar diese Kombi-Studiengänge, in dem Fall BWL und Psychologie, geraten ja oft in die Kritik, weil man sagt so, ja, man kann halt weniger Psychologie als ein reiner Psychologiestudent und weniger BWL als ein reiner BWL-Student. Also das ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes, sagt man mal. Wo würdest du sagen, ist der Vorteil dieses Studiums? Also welche Branche, welche Unternehmen würden jetzt einen Wirtschaftspsychologen einem reinen Psychologen vorziehen? Oder andersrum, einem reinen BWLer?
Also ich glaube, die Kritik ist schon auch an der einen oder anderen Stelle berechtigt, weil man natürlich auch darüber sprechen muss, wie tief geht man beispielsweise in die Materie hinein. Da ist aber, finde ich, auch so ein Stück weit der Appell an die Eigenverantwortung. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt ein Projekt, was mich unglaublich fasziniert und dann gehe ich da noch tiefer rein, dann kann ich selber steuern, wie detailliert ich mich damit auseinandersetze. Und grundsätzlich ist das natürlich so, dass man in dieser Umstellung davon von Diplom Richtung Bachelor, Master, was ja auch häufig wieder kritisiert wurde, auch die Frage stellen muss, was bleibt da auf der Strecke? Und ich würde das nicht bewerten wollen. Und gleichzeitig glaube ich, dass gerade diese Kombinationsstudiengänge dich ein Stück weit befähigen können, so eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen. Also so ein großes Ganzes zu sehen, die Möglichkeit, vielleicht Synergien zu erkennen, also was kann man, wenn du jetzt von dir zum Beispiel sprichst im Wirtschaftsingenieurwesen, was kann man kreieren, was kann man erzeugen und dann auch mit einer wirtschaftlichen Komponente verkaufen oder einen Mehrwert stiften, wie auch immer das dann aussieht.
Genau, das ist nämlich der Fall jetzt an meinem Studium, nur um das mal als Beispiel zu nennen. Wenn man beispielsweise ins Management eines großen Unternehmens geht, was auch irgendwelche mechanischen Sachen produziert, sage ich mal, dann haben die lieber Leute im Management, die auch ein bisschen Verständnis vom Ingenieurwesen haben, das heißt von der Sache, die dort produziert wird als reine BWLer. Und vermutlich ist das beim Wirtschaftspsychologiestudium nicht viel anders, dass man in Managementpositionen auch Leute haben möchte, die vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen von der Psychologie haben, was das auch immer sein mag, dieser Job. Aber so in die Richtung wird das dann wahrscheinlich schon gehen.
Ja, wobei das würde ich nicht ganz so unterschreiben wollen, weil es gibt tatsächlich auch viele, also gerade bei großen Konzernen, die eben früher gar nicht die Möglichkeit hatten, so eine Kombination zu studieren. Also ich sag mal, die heute in einer Führungsposition sind, die werden vielleicht gar nicht diese Auswahl gehabt haben und die heute sagen so, ja klar, hätte ich damals einen Wirtschaftsingenieur gemacht, aber damals gab es für mich nur den Ingenieur.
Ja.
Und dann mussten die sich selber weiterbilden, beispielsweise nochmal ein MBA draufsetzen oder nochmal promovieren, um auch da das entsprechende Wissen zu haben und da auch entsprechend Gehör zu finden, weil ich glaube, das ist schon ganz wichtig.
Ja, ich finde die Kritik gar nicht, also auf das bezogen, was ihr gesagt habt, jetzt zwar schon ein Stück weit berechtigt, aber irgendwie entwickelt sich der Arbeitsmarkt ja auch dahingehend, dass es so viele Berufsoptionen gibt, die gerade danach suchen, dass gerade das, was du gesagt hast, so ein ganzheitliches Bild eines Studierenden entsteht, der quasi nicht nur das eine oder das andere kann, sondern halt genau diese Nische bedient. Und diese Nische ist ja mittlerweile schon fast keine Nische mehr, weil gerade was du eben auch beschrieben hast in der Personalberatung ist ja genau das irgendwie entscheidend, dass man da vielleicht auch einfach beides so ein bisschen mitgenommen hat, oder? Also es ist ja auch gar nicht mehr so, dass es nur das eine oder das andere gibt. Es verschwimmt ja so viel mittlerweile und dementsprechend, also ist dieser Kritikpunkt heutzutage fast gar nicht mehr relevant. So meiner Meinung nach.
Ja, was ich dann aber halt glaube, was dann im nächsten Schritt, also ich glaube, im Bachelor ist das so eine relativ breite Fächerung, ein breites Aufstellen sehr sinnvoll, aber im Master, und das ist dann entscheidend, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man sich hinsetzt und für sich definiert, was möchte ich denn in der Tiefe können und wissen. Also was ist meine Expertise, die ich mit reinbringen möchte? Was ist das, was mir auch vielleicht in der Arbeit in 5 oder 10 oder in 20 Jahren noch Spaß macht.
Ja,
okay. Und das ist natürlich vollkommen berechtigt. Ich glaube, ich kenne die Statistiken nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, noch nie haben so viele Menschen studiert wie im Moment und noch nie waren Handwerksberufe oder Handwerksstellen so rar besetzt oder haben sich um auszubildende Plätze Sorgen gemacht wie heute, weil man ja auch das Gefühl hat, man muss unbedingt studieren. Und das ist, finde ich, schon nochmal entscheidend, oder das ist ein spannender Punkt.
Okay, dann vielleicht nochmal abschließend zum Studium, um auf die Expertise vielleicht deinerseits einzugehen. Worüber handelte denn deine Masterarbeit? Du hast ja gesagt, dass, also wie ich es jetzt rausgehört habe, dass deine Expertise vielleicht im Mensch, also bezüglich des Menschen in einer Organisation geht und ging dann auch, also handelte deine Masterarbeit dann auch davon oder was war da Thema?
Also vielleicht erstmal noch bei der Bachelorarbeit war das bei mir so, nach der Bachelorarbeit konnte ich mein Thema nicht mehr so richtig sehen, weil ich einfach gemerkt habe, so boah, macht einfach auf Dauer mir nicht so viel Freude. Bei der Masterarbeit war das ein bisschen anders. In der Masterarbeit habe ich mir überlegt, okay, was ist vielleicht so ein Bereich, über den ich noch wenig weiß, über den ich wenig Erfahrung habe, und habe dann eine Wirksamkeitsuntersuchung von Coaching-Maßnahmen gemacht. Und habe da festgestellt, dass dieses Thema noch vergleichsweise jung ist. Aktuell ist es aber auch in vieler Munde. Und ich hatte immer so eine grundsätzliche Abneigung teilweise gegen so, ich sag mal, Scharlatane, die rumlaufen und Coaching verkaufen als das Allheilmittel gegen alles. Und das hat aber mich...
Geht es jetzt, sorry, wenn ich ins Wort falle, geht es denn jetzt nur um Coachings dann im Unternehmenbereich oder so allgemein psychologische Coachings in Bezug auf überall?
Also es geht nicht um Live-Coaching, sondern es geht mehr um psychologische Coachings im Unternehmensbereich.
Okay.
Weil das ist für mein Verständnis auch, und so wie ich es auch gelernt habe in der Auseinandersetzung, in der Forschung damit, aber auch in der Coaching-Ausbildung, das, was relevant ist. Und es geht da nicht um Ernährungscoaching beispielsweise, das ist nochmal, das würde ich separat betrachten,
ja,
sondern halt immer mit dem Fokus meistens, wie organisiere ich, manage ich meine aktuelle Aufgabe im Beruf. Und das hat natürlich häufig auch eine Begleitung, wenn jemand in eine Führungsposition reinkommt. Wir haben häufig den Fall, dass wenn Menschen von einem Team in eine Führung reinwachsen, dann haben die auf einmal ganz andere Aufgaben und ganz andere Fragestellungen, und da kann man wunderbar im 1:1 Coaching mit denen arbeiten.
Okay. Na gut, dann würde ich sagen, falls du, Okti, keine Frage mehr bezüglich des Streams hast, wechseln wir mal in dein Hier und Jetzt. Und da sagtest du ja, dass du in der Unternehmensberatung Schwerpunkt Personalberatung tätig bist. Und kann man sich das dann so vorstellen, dass du in einem Unternehmen arbeitest oder in einer Institution, die quasi extern für andere Unternehmen agiert? So, oder weil wir hatten ja im Vorhinein schon mal darüber gesprochen, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Oder bist du tatsächlich in einem Unternehmen in der Personalberatung tätig?
Nee, tatsächlich ist das mehr, was das den ersten Punkt, den du besprochen hast. Also wir werden meistens dann gerufen, wenn man sogenannter neutraler Dritter sein darf. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Fragestellung hat, ist mein Kandidat, meine Kandidatin geeignet für die Position und man so ein Stück weit vielleicht das, was ihr kennt, unter Betriebsblindheit mitbringt und sagt so, okay, wir möchten da einfach nochmal eine neutrale Perspektive drauf haben. Die manchmal in eine Entscheidung mündet, aber, und das ist, finde ich, auch ganz, ganz spannend und interessant, auch häufig mit Entwicklungen zusammenhängt. Also es geht nicht immer darum, eine Entscheidung, kann jemand das oder kann jemand das nicht, sondern wir haben häufig auch die Fragestellung zu sagen, was bringt jemand mit als Stärke? Was zeichnet jemanden aus? Was macht jemanden als Persönlichkeit besonders einzigartig? Und dann aber auch zu schauen, in welchen Feldern kann der oder die Kandidatin sich noch entwickeln, sich mit Wachstum auseinandersetzen, vielleicht seine Arbeit noch reichhaltiger gestalten. Das sind so Fragestellungen, die, also die, diese beiden kommen da häufig.
Okay. Also im Endeffekt macht ihr so eine, was kann der Kandidat aktuell Analyse und auch eine Potenzialanalyse, wo, wie stark kann dieser Kandidat werden in Zukunft?
Genau, es geht einmal klar um die Einschätzung auch von Kompetenzen, also sprich, welche Leistung bringt jemand im aktuellen Job, und da sind wir einfach unfassbar geschult, haben viele unterschiedliche Instrumente, Übungen, die wir nutzen, um da dem näher zu kommen, haben auch häufig einen psychologischen Hintergrund von den Kollegen und Kolleginnen, und dann geht es aber auch darum, so ein Stück weit der Blick nach vorne, also was sind Indikatoren, die uns sagen, dass jemand in Zukunft auch bereit ist, viel zu leisten, voranzukommen, zu wachsen. Und da sind so Dinge beispielsweise über sich selber reflektieren, Ambitionen zu vermitteln, eine hohe analytische Auffassungsgabe. Das sind so Themen, die ein Indikator sein können. Aber das ist auch immer, das variiert immer von Auftrag und von Anforderung zu Anforderung natürlich.
Okay, ich habe noch eine Frage dazu, wo ihr genau eingesetzt werdet. Du hast ja gerade von einem neutralen Dritten gesprochen. In dem Fall bedeutet das ja, wie du gerade erklärt hast, dass das Unternehmen bereits einen Kandidaten gefunden hat und ihr quasi nochmal drüber schaut und ihn nochmal interviewt und schaut, ob dieser Kandidat tatsächlich für das Unternehmen geeignet ist. Macht ihr ausschließlich diese Art von Arbeit oder ist es tatsächlich auch so, dass ihr quasi dazwischen geschaltet werde. Das heißt, dass ihr quasi als erster, ich nenne es jetzt mal Filter fungiert, der viele Kandidaten interviewt und nur Kandidaten, die eben in Frage kämen, an das Unternehmen weitergibt.
Ja, also das machen wir in unserem Geschäftsbereich nicht. Aber es gibt noch einen verwandten Geschäftsbereich und die haben mehr einen Fokus auch auf die Fachexpertise. Weil das, was uns umtreibt, sind weniger so das fachliche Wissen. Da sind häufig andere viel weiter als wir. Uns beschäftigt aber immer der Fokus des Überfachlichen. Also sprich, welche Persönlichkeit bringt jemand mit, welche Besonderheiten hat die, welche Stärken und welche Entwicklungspotenziale identifizieren wir mehr auf einer überfachlichen Ebene, also gar nicht so sehr das Fachliche.
Okay, im Endeffekt darf man sich das dann so vorstellen, dass das Unternehmen quasi die Leute rausfiltert, die die fachliche Kompetenz haben und ihr quasi nur diese Leute bekommt, die die fachliche Kompetenz haben und ihr nur schaut, ob eben diese ganze psychologische Komponente sitzt, mehr oder weniger. Okay, ja, so und vielleicht noch als Anschlussfrage, das Assessment, was ihr durchführt, habt ihr da eure eigenen Prozesse, die ihr anwendet? Also hat das Unternehmen, was euch den Auftrag gibt, irgendein Mitspracherecht? Also in Bezug darauf, dass die sagen, hey, wir wollen besonders Leute, die die und die Merkmale erfüllen oder die und die Merkmale? Oder sagen die Unternehmen da oft, hey, wir haben da eher wenig Ahnung von und wir überlassen euch die gesamte Entscheidungsfindung?
Also das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Das kommt auch so ein bisschen auf die Beratungshistorie an. Also es gibt Unternehmen, die schon sehr lange mit uns zusammenarbeiten, weil wir auch schon sehr lange auf dem Markt aktiv sind, und dann existieren beispielsweise Kompetenzprofile, Kompetenzmodelle, die immer als Basis genutzt werden können, um ein Assessment darauf aufzubauen. Also wir haben auch immer sehr dezidierte Anforderungsanalysen, wo wir mit meistens HR oder der Führungskraft in Kontakt treten und fragen, was braucht denn der Teilnehmer, um erfolgreich zu sein in dieser Position? Und das unterscheidet sich tatsächlich. Da gibt es, wenn wir beispielsweise mit einem neuen Kunden zusammenarbeiten, auch am Anfang immer so eine Phase, wo es darum geht, das zu definieren, wo es aber beispielsweise auch Beratungstätigkeit von uns ist, ein Kompetenzmodell zu gestalten, zu erarbeiten in natürlich der Partizipation mit dem Kunden zusammen, dass man sagt, okay, welches Kompetenzset braucht ihr beispielsweise für eure Führungskräfte, um da das entsprechende Team, die entsprechende Mannschaft aufzubauen.
Okay. Ich hätte noch ein bisschen andere Frage. Du hast eben davon auch gesprochen, dass es um die Entwicklung, um dann das Potenzial eines möglichen neuen Mitarbeiters für ein externes Unternehmen geht. Und das bedeutet ja, dass es hauptsächlich um die Neueinstellung von MitarbeiterInnen geht. Aber ist es auch ein Begleitprozess in dem Sinne? Also ist man quasi ein stetiger Begleiter eines anderen Unternehmens im Entwicklungsprozess von Mitarbeitern? Und du nickst schon, also ist das so? Und wenn das so ist, wie sieht das dann aus? Also wie ist man dann im Kontakt mit den einzelnen MitarbeiterInnen jeweils? Oder also wie gestaltet sich das?
Also das variiert tatsächlich auch. Du hast natürlich so einmalige Geschichten, wo man sagt, wir haben jetzt hier ein kompaktes Projekt, wir wollen 200 Führungskräfte auswählen und gucken, können die das, sind die geeignet für unsere beispielsweise eine Reorganisation. Wir haben aber auch, gerade wenn es um die längfristigere Kooperation geht mit Kunden, dann ist das beispielsweise ein fester Bestandteil der Karriereentwicklung. Das bedeutet, wir haben am Anfang vielleicht ein Assessment, in dem es dann um eine Auswahl für ein bestimmtes Talentpool geht. Dann, wenn jemand in dem Talentpool drin ist und ist eine Position vakant, die beispielsweise eine Teamleitung oder dann später eine Abteilungsleitung oder Bereichsleitung wird, dann ist das fester Bestandteil in dem Prozess. Und da kommen hin und wieder auch mal die gleichen Personen. Also das heißt, wir begleiten dann jemanden, der am Anfang in den Talentpool aufgenommen wurde, der dann in einem späteren Schritt eine Teamleitung übernommen hat und der jetzt beispielsweise Interesse hat, die Abteilungsleitung zu übernehmen. Und da sind wir in der Entwicklung ganz nah mit dran.
Und wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin jetzt einfach eine Position in dem Sinne behält, dann bedarf es keiner weiteren Begleitung, weil es nicht um den nächsten Entwicklungsschritt geht? Oder ist dann auch mal detaillierter quasi die Begleitung in der einzelnen Position und einfach eine stetige Reflexion vorhanden?
Also es gibt beispielsweise Angebote für Feedback, Gespräche nochmal im Nachgang an ein Assessment, also wenn der Teilnehmer den Wunsch verspürt, der würde gerne nochmal tiefergründig verstehen, worauf er achten kann, was so die Essenzen sind, um da entsprechend sich zu entwickeln und auch in der Position sich zu entwickeln. Aber wir sind dann immer raus, wenn es um die konkrete Entwicklung geht, weil wir halt auch sagen, sonst könnten wir beispielsweise nicht neutral beobachten, sonst könnten wir keine Schlüsse ziehen, weil sonst ist das einfach auch nicht professionell.
Okay. Wenn ich mir jetzt ein solches, also ich hätte jetzt gerne mal so ein kleines Beispielgespräch, also nicht, dass wir ein Beispielgespräch führen, sondern dass du mir einfach mal erklärst, wie so ein Gespräch abläuft. Also jetzt kommt Max meinetwegen und hat das erste Interview mit dem Unternehmen durchgeführt und die sagen ja fachlich, ja, sieht ganz gut aus hier und da. Und dann sagen die zu euch, aber ja, wir hätten noch mal gerne Einschätzungen über seine Stärken und Schwächen. So, dann habt ihr ein Gespräch mit dieser Person, virtuell oder in Präsenz, wie auch immer. Und wie lange dauert dann so ein Gespräch? Was sind da für Fragen? Was stellt ihr für Fragen? Und wie geht ihr dann an das Gespräch ran und wie geht ihr aus dem Gespräch raus? Also habt ihr dann zum Beispiel am Ende, gebt ihr eine Empfehlung ab oder halt keine Empfehlung? Und einfach mal so ein Gesamtprozess.
Ja, also bitte. Wir haben da natürlich, der Gesamtprozess ist auch immer unterschiedlich, aber es gibt natürlich eine gewisse Norm, die dahinter steht, die auch vom Arbeitskreis Assessment Center definiert ist, und an der orientieren wir uns ganz stark. Das heißt, Wir beginnen meistens natürlich mit einem Intro und klären dann, ob wir alles richtig verstanden haben, ob der Teilnehmer auch alle Informationen hat, die er haben kann, und beginnen dann mit einer Interviewsektion, die meistens so anderthalb Stunden, Stunde bis anderthalb Stunden dauert. Die Fragen, die da gestellt werden, sind immer offene Fragen, die orientieren sich manchmal so am Lebenslauf, aber es ist eher also teilstrukturiert. Und was uns, glaube ich, auch auszeichnet, ist, dass wir am Anfang ein Interviewteil haben und am Ende nochmal ein Interviewteil, weil wir nämlich dazwischen noch Hypothesen generieren, Hypothesen bilden, die wir dann am Ende nochmal verknüpfen können. Und das macht es ganz, ganz interessant, weil wir nämlich nach einem ersten Interviewteil meistens dann in eine situative Übung reingehen oder in eine Präsentationsübung oder eine Fallstudie. Das unterscheidet sich aber je nach Anforderung immer. Und haben dann eben nochmal die Gelegenheit, in einem zweiten Interviewteil das, was wir vorher erlebt haben, was wir gesehen haben, was wir in der Diagnostik erkannt haben, nochmal zu reflektieren, nochmal zu hinterfragen, nochmal tiefergehende Fragen zu stellen und so noch mehr ein gesamthaftes Bild zu zeichnen.
Okay, das heißt Intro, dann Interviewteil, dann Übung, dann nochmal Interviewteil.
Dann Übung, dann, Präsentation, Interviewteil und dann nochmal Feedback ganz am Ende.
Okay. Und du sagtest im Laufe des Gesprächs, dass man dann zum Beispiel nach Stärken und Schwächen im ersten Interviewteil fragt. Was ist noch so eine gängige Frage, die man da stellt?
Eine gängige Frage, die natürlich auf die Reflexion einzahlt, ist zuerst mal zu erfassen, wie nimmt jemand sich selbst wahr? Und dann ist das so eine Frage, ja, was würden Sie sagen, ist so von Ihnen eine Stärke? Dann aber auch zu fragen, wie nehmen Sie andere wahr? Also welche Perspektiven sind da noch? Das orientiert sich häufig auch so ein bisschen an systemischen Fragen. Diese systemischen Fragen, die dann halt einen Perspektivwechsel vornehmen und sagen so, ich zoome mal eine Ebene raus. Also wenn wir Sie jetzt begleiten würden, beispielsweise in einem Team-Meeting, was würden wir da sehen? Was würde Ihr Mitarbeiter sehen? Wie fühlen die sich? Und da gehen wir schon so als Psychologen sehr in die Tiefe rein und fragen auch immer wieder nach und lassen auch nicht locker.
Und was nimmt ihr da so, also das kann man jetzt wahrscheinlich kein Durchschnitt bilden, was nimmt ihr da so wahr? Sind da Leute auch viel am Struggeln, wenn ihr diese Fragen stellt und müssen erstmal lange überlegen und wissen gar nicht, wie sie jetzt mit der Frage umgehen sollte, oder sind Leute da auch ein bisschen so vorbereitet im Gespräch und geben da schlagfertige Antworten? Weil es ist ja nicht so einfach dann, wenn man ganz ehrlich zu sich sein will, diese Fragen zu beantworten, aus dem Stegreif. So.
Ich glaube, das kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie sehr setzt man sich selber auch schon mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Wirkung vor allen Dingen auseinander, und das unterscheidet sich tatsächlich. Aber es gibt immer wieder auch so ganz, ganz witzige Anekdoten, und ein Zitat kommt mir da gerade in den Sinn, da hat jemand mal gesagt, so, ja, ich wusste, dass Sie die Frage stellen, und dann haben wir gesagt, ja, dann beantworten Sie doch gerne die Frage, und dann kam aber nichts. Und dann war das so, okay, der hat wahrscheinlich antizipiert, dass diese Frage kommt, hat sich aber scheinbar doch nicht so sehr im Detail damit auseinandergesetzt, was er da uns berichten möchte, und das ist dann natürlich eine Erkenntnis, die wir daraus ziehen.
Ja, wir haben ja, als wir letztens mal zusammengesessen haben, auch so ein bisschen darüber gequatscht. Das ist natürlich auch nicht so einfach, weil es variiert ja auch immer. Das soziale Umfeld variiert immer ein bisschen, und dann gibt es ja auch immer andere Leute, die etwas über einen sagen würden, und dementsprechend muss man dann ja auch erstmal in dieser Sekunde filtern, ja, was würde diese Person sagen, da gibt es ja dann, da muss man ja erstmal in sich auf einen Konsens kommen, der überhaupt stimmig ist, weil man will ja dann nicht irgendwas sagen, so würde ich jetzt zumindest so empfinden. Und dementsprechend dachte ich stelle die Frage jetzt nochmal. Und ich hätte noch eine ganz kurze Anschlussfrage zu der Übung, die dann in dem Gespräch oder zu der Präsentation, die dann in diesem Gespräch folgt. Wie sieht das so aus? Also ist das eine Präsentation oder eine Übung, auf die sich die Person dann im Vorhinein vorbereiten kann? Oder gibt es dann innerhalb dieses Gespräches kurz so 5 bis 10 Minuten, wo man dann sagt, ja okay, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, in 10 Minuten sehen wir uns wieder. Bitte.
Also das unterscheidet sich tatsächlich auch, aber in der Regel ist es so, dass wir in dem Assessment-Rahmen dem Teilnehmer die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten, weil gerade dann können wir halt auch steuern, wie viel Vorbereitungszeit nimmt er sich. Wenn wir sagen, wir schicken das vorher zu und dann sagen wir, nehmen Sie sich da bitte eine halbe Stunde für Zeit, und dann können wir aber nicht nachvollziehen, hat er dafür jetzt eine Stunde gebraucht oder zwei oder wie auch immer, und Dadurch haben wir aber auch die Gelegenheit, wenn wir mit mehreren Beratern in einem Assessment drin sind, uns also in der Zwischenzeit nochmal darüber auszutauschen, was sind jetzt vielleicht ein Fokus, den wir setzen wollen, was sind noch Fragen, die uns offen bleiben, aber wo erkennen wir schon Substanz, wo erkennen wir schon, dass jemand da besonders stark, dass da jemand besonders Entwicklungspotenzial hat.
Vielleicht ein kleines Beispiel für eine Übung, also es gibt ja wahrscheinlich einen Pool aus Übungen und vielleicht eine mal.
Ja, ich überlege gerade, also es gibt eine Übung, wo es um einen Umzug geht. Da ist zum Beispiel ein Abteilungsleiter vom Facility Management und ein Abteilungsleiter von der internen Revision. Und in der neuen, also die ziehen um, das Unternehmen zieht um. Und der Plan sieht vor, dass die Abteilung Facility Management in einem Großraumbüro sein soll und im Keller. Und dann hat man so einen klassischen Konflikt, der da ist, dass man diskutieren muss. Also es treffen sich der Abteilungsleiter von der internen Revision und der Abteilungsleiter vom Facility Management und die müssen irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Okay. Und der Rollenspieler ist dann meistens der Leiter vom Facility Management, der natürlich bestimmte Verhaltensvarianten zugrunde gelegt hat. Also das heißt, er kann auch sagen, ich möchte da Emotionen mit reinbringen. Und der Teilnehmer ist dann meistens der Leiter der Revision. Das ist jetzt nur ein Beispiel, der dann das Ziel hat, natürlich den Leiter von Facility Management ein Stück zu beruhigen, zu sagen, pass mal auf, wir haben doch hier eine gemeinsame Richtung, in die wir gehen. Und dass man aber auch da verschiedene Kompetenzen beobachten kann. Zum Beispiel, wie kommuniziert der, wie geht der mit Konflikten um, wie geht der, das ist ja auf einer Kollegenebene, also ist jetzt nicht ein Mitarbeitergespräch, das gibt es auch häufig, wie kommuniziert der auf einer Augenhöhe, wie findet er aber auch zum Beispiel Lösungen, wie geht der an Ziele heran und das alles ist halt sehr im Detail da formuliert und dargeboten und dann schaut man eben, wie reagiert der Teilnehmer auf entsprechende Impulse auf Stimuli, die dann mit eingeflossen werden.
Aber gibt es dann irgendwie, also wenn du jetzt sagst, es geht darum, dass das Großraumbüro im Keller ist, geht es dann für den Facility Manager darum, also was ist das Ziel für die Person in dieser Übung? Also die geht ja nicht nur darauf ein, was der Mensch aus der internen Revision sagt, oder? Also der muss ja irgendein.
Er möchte natürlich dafür sorgen, dass es seiner Abteilung am besten geht und das ist dann auch immer sehr detailliert, genau wie in der Teilnehmerinstruktion finden sich auch in der Rollenspielerinstruktion unterschiedliche Aspekte, die eben relevant sind und die vorgegeben sind. Aber jeder Rollenspieler hat da drüber auch noch die Möglichkeit, flexibel zu reagieren. Also wie man in einem Interview auch sagen kann, okay, jetzt hat er mich gerade da zum Beispiel mit herausgefordert, dann möchte ich jetzt so darauf reagieren. Und der in der Rolle des Facility Managers, der hat natürlich den Plan, nicht in das Großraumbüro reinzugehen und auch nicht im Keller, sondern der möchte gerne so nah wie möglich wie vorher an den Vorstand beispielsweise. Und der hat halt auch sein Team auch gehört, dass die das Großraumbüro überhaupt nicht cool finden. Und das okay. ist natürlich dann zentral und darum geht es dann meistens.
Okay, also er würde dann quasi dafür sorgen wollen, dass das nicht im Keller stattfindet, kein Großraumbüro. Und dann findet halt die Interaktion statt. Okay, ja gut, das reicht mir jetzt erstmal auf die Frage.
Und du hast gesagt, im Anschluss an diesen kleinen, wie nennt man das, an dieses kleine, das ist ja kein Interview, sondern wie hast du es genannt? Das ist ja im Endeffekt so eine Übung.
Situative Übung ist das, ja, oder Rollensimulation.
Genau. Und anschließend daran führt ihr nochmal ein Interview, wie am Anfang hast du gesagt. Und was können
das,
da so...
Das ist ein bisschen anders tatsächlich. Also es ist nicht ganz so strukturiert und organisiert, sondern es geht dann mehr individuell darauf ein, welche Dinge sind noch offen. Also was sind zum Beispiel Themen, die noch gar nicht angeschnitten wurden? Was sind Fragen, Hypothesen, wo man noch kein eindeutiges Bild hat? Und das reflektiert man dann mehr auch mit dem Teilnehmer zusammen. Also man geht dann zum Beispiel rein, eine Frage könnte sein, so im ersten Interviewteil haben Sie gesagt, Sie sind total kooperative Führungsmann, also total kooperative Führungskraft. Jetzt haben wir aber in der Rollensimulation gesehen, dass Sie da sehr klare Vorgaben gemacht haben und sehr das Gespräch gesteuert haben. Wie passt das zusammen? Okay. Und dann hat der Teilnehmer die Gelegenheit, darüber zu reflektieren, das zu erklären und darüber zu sagen, okay, das heißt für mich beispielsweise Kooperation.
Okay. Verstehe, also im Endeffekt nutzt ihr die Erkenntnisse, die ihr aus dieser Rollensimulation gewonnen habt, aus und schaut, inwiefern das übereinstimmt mit dem, was zuvor vor dem Teilnehmer gesagt wurde. Okay, Ja, und kommt es oft vor, dass da tatsächlich große Widersprüche sind oder dass man sich so fragt, hey, wie kann der eigentlich so dreist behaupten, dass er, wie du gerade gesagt hast, kooperativ ist und im Anschluss da so einen Randau machen im Gespräch und den anderen Abteilungsleiter zur Sau machen, um es jetzt mal ganz überspitzt darzustellen?
Also oft ist natürlich immer eine Frage der Relation. Ich würde sagen, hin und wieder kommt das schon mal vor. Und von meiner Wahrnehmung hängt das auch damit zusammen, inwieweit ist jemand selber darüber in der Lage zu reflektieren. Also wenn ich jemanden dabei habe, der sich sehr kritisch auch mit sich selber auseinandersetzt oder auch sehr ausgewogen über seine Stärken und Lernfelder reflektieren kann, dann würde ich sagen, kommt das weniger häufig vor. Aber wenn jemand da ist, der zum Beispiel eine besonders gute Leistung abliefern will und gar nichts Kritisches von sich zu berichten weiß, dann erleben wir häufiger, dass jemand dann auch, dass die Einschätzungen so weit auseinanderliegen.
Okay. Ja, das ist ja ganz interessant, wenn Leute, also, aber auch sehr, also es macht ja sehr viel Sinn, wenn Leute von sich eher behaupten, dass da nichts Schwaches vorzufinden ist und dann entsteht da so ein Widerspruch. Um nochmal auf dich einzugehen und auf deinen Arbeitsbereich, habe ich jetzt so verstanden, dass die Hauptaufgabe deines Berufes darin besteht, das Gespräch mit neuen, aber vor allem das Gespräch mit neuen potenziellen Mitarbeitern zu führen. Was stehen noch so für Aufgaben für dich an? Weil du stehst ja nicht von 8 bis 16 Uhr, wenn ich das jetzt mal als deine Arbeitszeit definieren kann, von Gespräch zu Gespräch. Also ich nehme an, du hast vielleicht so 2, 3, 4 Gespräche pro Tag. Aber oder wenn es hochkommt, weiß ich nicht. Kannst du ja also beantworten. Was steht dazwischen noch?
Ja, genau. Dadurch, dass also die Gespräche, die wir führen, die sind halt nicht eine Stunde oder zwei, sondern das sind meistens 4 oder 5 Stunden. Und das ist natürlich für den Körper und den Geist auch durchaus eine Herausforderung, weil man sich eben sehr auf die Beobachtung konzentriert und man beobachtet sich selber dabei natürlich auch immer wieder, weil man natürlich darüber reflektiert, was löst das gerade in mir aus, wenn der Teilnehmer bestimmte Dinge sagt oder wenn man auch Verhalten beobachtet. Und darüber spricht man natürlich währenddessen auch immer mit dem anderen Berater oder der Beraterin. Und deswegen ist es meistens eher so, dass wir maximal 2 Gespräche an einem Tag haben und das über eine Woche verteilt auch so eher maximal 4 bis 5 Assessments in der Woche haben, weil das einfach sonst auch von der Kapazität gar nicht funktioniert. Weil wir nämlich, und das ist noch im weiteren Prozess nach dem Feedback, ist das, was wir verbal mitgeben, auch meistens mit den Auftraggebern so vereinbart, dass wir daraus auch noch ein schriftliches Fazit ziehen und das in einem Report oder einem Bericht formulieren und sagen, okay, das sind die Sachen, das sind die Essenzen, die wir wahrgenommen haben, das bedeutet das für uns und da investieren wir auch sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen auch rein. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Verfahren habe oder ein Gespräch, was 4 Stunden geht, dann kann ich mindestens nochmal 4 Stunden für den Bericht rechnen, weil wir da versuchen eben auf den Punkt die Persönlichkeit so greifbar zu machen, dass jemand anderes, der jetzt nicht dabei war, in dem Gespräch die Möglichkeit hat, auch zu verstehen, wie ist denn die Person? Wie tickt die? Was macht die aus? Wie führt die? Wie ist die in den Kompetenzen aufgestellt?
Das heißt, Vorbereitung auf die Gespräche, Gespräch und Nacharbeit, die quasi in Summe genauso viel wie das Gespräch quasi fassen an Kapazität.
Genau.
Okay. Sehr gut.
Aber darüber hinaus gibt es halt noch, also das ist halt so, ich sag mal, die Routinetätigkeit. Es gibt aber auch noch weitere Projekte und da beschäftigen wir uns gerade ganz konkret mit Kompetenzen, die morgen gebraucht werden, also zukünftige Kompetenzen, wo wir glauben, dass sie beispielsweise in Frameworks wie Scrum oder in agilen Umfelden notwendig sind, um Führung zu gestalten. Wir sind aber auch noch mit einem Team bei uns dabei zugange, das Thema Digitalisierung noch mehr voranzutreiben, arbeiten da mit einem Startup von der Uni Münster zusammen. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und das läuft noch nebenher auch. Also neben dieser Routine laufen auch noch so Sonderprojekte, aber selbstverständlich laufen auch noch Akquisetätigkeiten. Das bedeutet, wenn wir feststellen, da ist ein großer Kunde, der möchte ein neues digitales oder virtuelles Assessment aufsetzen, dann streben wir das natürlich auch an und möchten da unsere Beratungsleistung anbieten.
Das heißt, es gibt einfach innerhalb der Unternehmensstruktur verschiedene Projektteams, wenn man das so sagen will, und die einen sind halt für das, was du gerade genannt hast, auch verantwortlich und ein anderes wiederum für das, was worüber wir jetzt quasi die ganze Zeit gesprochen haben. Okay, ich würde gerne abschließend noch vielleicht bezüglich deines Werdegangs eine Frage stellen, wenn du, Okti, keine inhaltliche Nachfrage mehr hast.
Ich würde vielleicht noch eine kleine Frage stellen, und zwar, wie ist es für dich im Endeffekt? Du bist ja noch relativ jung, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, 28, wie alt bist du? 28, habe ich genau perfekt getroffen, ja. Wie ist es für dich, teilweise wesentlich ältere Leute zu bewerten? Weil wenn wir jetzt über Führungspersonen sprechen, sind das ja teilweise auch Leute, die vielleicht 50 sind oder sogar doppelt so alt sind wie du. Und wie ist es für dich, dass du dann in der Position bist, in der du eben diese Leute, die ja schon so viel Erfahrung haben, die haben ja wahrscheinlich schon so viel Personalverantwortung, wie ist es dann zu sagen, da einfach zu sitzen, zu sagen, ja, dieser Manager hat eben die Skills und die hat er nicht. Und wie ist es, das dann auch diesem Manager das zu übermitteln? Also ja, ich fasse die Frage nochmal kurz. Wie ist es für dich?
Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage und die vor allen Dingen so zum Berufsstart für mich auch nicht leicht war, weil du kommst dann in eine Rolle rein, in der du selber noch, du denkst, du hast total viel schon erlebt und schon gesehen und warst auch schon im Ausland und hast diverse Praktika durchlebt und da auch schon ein Gefühl so ein bisschen für die Arbeit bekommen. Aber das ist natürlich was ein berechtigter Punkt ist und wo man sagen kann, da ist Erfahrung, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Aber auch, und das ist vielleicht was, wo ich für mich gemerkt habe, das hilft mir dann, von der Erfahrung der anderen zu lernen. Also das heißt, mich in den Austausch zu begeben mit meinen Kollegen, die schon sehr, sehr lange dabei sind, die schon sehr, sehr breites Wissen aufgebaut haben und sich selber auch immer wieder mit Themen beschäftigen. Beispielsweise hatte ich mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, ich habe noch nie in meinem Leben Führung gehabt. Aber ich kann doch sagen, was sind Aspekte von Führung? Ich kann Experte werden für die Psychologie der Führung. Was erachte ich als erstrebenswert? Was erachte ich als Möglichkeit zu sagen, okay, der oder die Kandidatin ist, was das Thema Führung ist, schon gut aufgestellt. Und so entwickelt man eben dieses Expertentum immer auch natürlich im Abgleich und in dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Und man, das habe ich auch eingangs schon gesagt, man ist ja nicht der Fachexperte, sondern man ist mehr der Experte für das Überfachliche. Und da helfen Methoden, da helfen Modelle, das zu verstehen, sich das herzuleiten, transformationale Führung, transaktionale Führung, sich einfach ganz viel Wissen dazu aufzuschaffen und dann darüber zu sagen, okay, lassen Sie uns doch einfach mal darüber diskutieren und dann darüber ein Gespür zu entwickeln, wie macht jemand das in der Praxis, wie ist da jemand aufgestellt, wo entdeckt man vielleicht noch Punkte, wo man darauf achten kann. Und so sind wir als Psychologen da ein Stück weit Experte für das Überfachliche und werden da tatsächlich auch immer wieder gerne mit hinzugezogen und das spiegeln uns die Kandidaten auch zurück, dass sie so Momente, so Tage als unglaublich bereichernd erleben, weil da jemand mal ist, der sagt, okay, mal losgelöst von deiner Arbeit, das und das sind die Sachen, die wir von dir beobachtet haben und das darauf könnten sie achten, wenn sie das noch verstärken wollen, wenn sie das weniger stark machen wollen und das passiert, glaube ich, so ist meine Hypothese, im Arbeitsalltag nicht sehr häufig. Also häufig, wenn man gerade, je höher man kommt, da sind wenige Leute, die einem sagen, pass mal auf, da darf ich dir mal kurz ein Feedback geben, weil sonst sind die relativ schnell gefeuert.
Ja, okay. Und als externe Person kann man das halt, also ist das halt quasi deine Aufgabe und deswegen kannst du da nicht für zur Rechenschaft gezogen werden in dem Sinne. Ne? Das ist ja...
Ja, aber es gehört natürlich auch immer viel Fingerspitzengefühl dazu. Also,
ja, klar, das stimmt.
Ja, ich kann einem nicht sagen, so pass mal auf, das habe ich von dir wahrgenommen, das wirkt auf mich so, deswegen ist das so, sondern das ist komplexer. Also es geht dann wirklich auch darum, das natürlich mit Verhaltensbeispielen zu unterlegen, das auch in den Kontext einzuordnen und also da war das auch am Anfang so, dass ich dann noch nicht das Feedback gegeben habe, sondern dass das halt ein erfahrener Kollege gemacht hat, aber das entwickelte sich dann so nach und nach und man kriegt dann auch Feedback zu seinem eigenen Feedback und das ist dann die Entwicklung, die da angestoßen wird, auch bei uns intern.
Ja, sehr schön, dass du es jetzt schon so ein bisschen angesprochen hast, weil meine abschließende Frage würde sich auch genau darauf beziehen, weil du arbeitest ja quasi als, ganz einfach gesagt, Feedbackgeber in diesem Sinne. Und gibt es eine Personalberatung der Personalberatung? Also hast du quasi während deiner Entwicklung auch eine Supervision oder eine Zusammenarbeit mit Leuten, die mit anderen Menschen, die Feedback geben, sodass du dich weiterentwickeln kannst? Oder passiert das im Prozess mit Mitarbeitern, die erfahrener sind?
Also das ist bei uns aktuell der Fall so, dass wir da eine Art Mentorship eingeführt haben, in dem ich sagen kann, pass mal auf, ich hätte gerne, dass du als erfahrener Berater bei mir mitläufst und dass du mir dann ganz konkret zu dem Beispiel Interviewführung oder Feedback geben mal eine Rückmeldung gibst. Worauf kann ich noch achten, dass ich so im Sinne eines Feed-Forward beim nächsten Mal das vielleicht ein bisschen besser machen kann, dass es mir ein bisschen leichter fällt, zu den Essenzen des Kandidaten, der Kandidatin vorzudringen, dass ich da die Möglichkeit habe, mich auch zu entwickeln und dass ich darüber auch Sicherheit erfahre. Was es natürlich gibt, viele der Kollegen machen das auch, eine Coaching-Ausbildung, in denen Supervisionseinheiten auch Pflicht sind. Da wird eben sich darüber ausgetauscht, wie verhalte ich mich in der Arbeitswelt, wie funktioniert meine Diagnostik, worauf kann ich da noch achten und was kann ich da noch verbessern, und das ist auch gang und gäbe. Also wenn ich da dran denke, dann fallen mir alleine 3-4 Leute ein, die regelmäßig auch in der Supervision drin sind. Und das ist tatsächlich auch ganz wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund Veränderungen, gerade vor dem Hintergrund auch digitale virtuelle Assessments, ist das was, was ich glaube noch wichtiger wird auch in Zukunft.
Ja, und also meiner Ansicht nach hinzukommt, ist es ja auch wichtig, weil du es auch immer angesprochen hast, dass ja jedes Gespräch auch so ein Stück weit was mit einem macht und man ja selber gerade in dieser neutralen Position immer wieder sein muss, und man nimmt ja gegebenenfalls auch was mit von anderen Gesprächen und überträgt ja oder projiziert ja auch von sich selber, ohne dass man das merkt, vielleicht in Gesprächen etwas. Und das ist ja gerade etwas, was auf gar keinen Fall passieren sollte, weil dann geht ja die Neutralität so ein bisschen verloren. Und da geht es ja auch so eine Supervision irgendwie entscheidend.
Definitiv, das ist auch so ein Aspekt, den man immer wieder auch beachten sollte, weil also wenn das passiert, dass man merkt, okay, ich interpretiere da jetzt so viel rein, weil der bei mir zum Beispiel was ausgelöst hat im Sinne eines Triggers, dann muss ich das zumindest auch mit meinem Supervisor besprechen und sagen, das fällt mir nicht leicht, und dann muss ich mir selber Strategien entwickeln, wie gehe ich damit um. Also wenn da jemand ist, der zum Beispiel eine ähnliche Herangehensweise an Stress oder Belastung hat wie ich, dann muss ich da aufpassen, dass ich da nicht zu viel rein interpretiere im Sinne von beispielsweise Wahrnehmungsfehler, über die wir auch immer wieder geschult werden. Dann hat man verschiedene Biases, denen man aufgelegen ist, wo man sagt, okay, da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich beispielsweise, wenn ich jemanden sehr sympathisch finde, dem nicht eine bessere Bewertung gebe, als wenn er mir unsympathisch erscheinen würde.
Ja, das ist ja ganz interessant, dass da so kleine Sachen irgendwie zu so vielen Sachen irgendwie beitragen. Und jetzt noch die versprochen allerletzte Frage. Wo siehst du dich denn zum Beispiel in wenigen Monaten oder in ein paar Jahren? Also gibt es für dich noch eine Entwicklung in deiner Berufswelt, die du quasi erzielen willst? Oder bist du gerade absolut zufrieden und guckst mal, wie es so passiert? Oder hast du da irgendeine gewisse Ambition oder Vision, wenn man das so sagen möchte? Gibt es da irgendwas, nach dem du irgendwie besonders strebst?
Also die Ambition oder die Verantwortung, die ich natürlich noch mehr hervorheben möchte, wo ich mich noch weiterentwickeln will, ist zu sagen, dass man beispielsweise noch mehr ein Stück weit in eine eigenständige Durchführung kommt, dass man aber auch natürlich größere Projekte an Land zieht, die man dann bearbeitet, auch im Sinne von kurzfristig, im Sinne von Geschwindigkeit, aber auch im Sinne von hohen Positionen. Das ist natürlich was sehr, sehr spannend und auch immer faszinierend ist. Das war schon teilweise auch in der Vergangenheit so, aber auch, und dann muss ich sagen, das finde ich dann sehr gut, wenn der Kunde merkt, und der Kunde ist da nicht nur der Auftraggeber, sondern auch der Teilnehmer, wenn der einen Sinn empfindet. Und so ist das für mich was sehr Erfüllendes, wenn ich höre, dass beispielsweise der Teilnehmer sich nach 2 Jahren nochmal meldet und sagt, wow, damals David oder Herr Dessauer, das hat sehr viel Spaß gemacht, das war sehr hat mich sehr erfüllt und hat mir sehr viel geholfen. Vielen Dank dafür. Oder auch der Kunde sagt, wir arbeiten gerne mit dir, David, zusammen, weil du einfach da einen neutralen Blick drauf hast, weil du wertschätzend bist in deiner Kommunikation, immer auf Augenhöhe und trotzdem zielorientiert bleiben.
Okay, das heißt, noch so ein paar größere Kunden irgendwie oder Positionen quasi in deinem Assessment vertreten haben und das Feedback, was vielleicht dann auch nach 2 Jahren von quasi Menschen kommt, die ihr im Assessment Center hattet, treibt dich so ein bisschen nach vorne. Ich würde sagen, wie bitte?
Und Spaß dabei haben.
Ja klar, aber das hast du jetzt auch vermittelt, dass du da sehr irgendwie drin bist und genau das ja dein, wie sagt man, Bestimmung ist vielleicht so ein großes Wort, aber genau das ist was dich interessiert und wo du quasi deinen Sinn drin siehst. Dementsprechend also macht das ja für dich einfach Spaß.
Ja, also auf jeden Fall eine Faszination für Persönlichkeit, für Menschen, für Interaktionen, das muss man glaube ich schon mitbringen und dann kann man da sehr viel Spaß dran haben, ja.
Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es damit doch sehr gut abgerundet, Okti, sofern du keine Frage mehr hast. David, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, dass wir dieses Gespräch führen konnten und mir jetzt auch sehr gut gefallen, sehr informativ. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein Stück weiter in diesem Thema. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao zusammen.